Willst du nicht wenigstens mal probieren? Fragt mein heutiger Gast Fabian Grollimund in seinem neuesten Kinderbuch, das gemeinsam mit seiner beruflichen Partnerin Stefanie Rietzler entstanden ist. Das Buch heißt auch so und sie widmen sich in der Geschichte dem Thema des Picky Eating, also einem sehr ausgewählten und eingeschränkten Essverhalten bei Kindern. Das betrifft nicht allein neurodivergente Kinder, ist aber durchaus häufig verknüpft. Und darum passt es hier sehr gut hin, das Thema, und wir wollen genau darüber in dieser Folge sprechen. Fabian ist Psychologe, unter anderem Leiter der Akademie für Lerncoaching und vielfacher Autor. Seine Bücher wie zum Beispiel Erfolgreich Lernen mit ADHS und ADS, Clever Lernen und Lotte, träumst du schon wieder, sind auch bei mir feste Bestandteile meiner Fachbücherei und auch Kinderbücherei und ich empfehle sie seit Jahren immer und immer wieder sehr, sehr gern. Mit seiner Arbeit möchte er einen Beitrag dazu leisten, dass Kinder unterschiedlichster Charakterbereiche gut und gerne lernen oder lernen können, sich in Beziehungen, egal ob das auf elterlicher Ebene ist oder auf schulischer, gesehen fühlen. Und er möchte auch gleichzeitig PädagogInnen und Eltern stärken. Ganz besonders bei Themen, die auch mal holprig werden und verunsichern.
Ein Kopf voll Gott, was neurodivergente Kinder brauchen und wie wir sie stärken können.
Ein Kopf voll Gold.
Da sind wir genau in der heutigen Folge, lieber Fabian. Nudeln mit Butter, mehr isst mein zweijähriges Kind nicht. Dabei war es bis jetzt eigentlich ganz probierfreudig. Muss ich mir schon Sorgen machen? Das hat mich eine Leserin gerade auf meinem Kanal gefragt. Und mich würde jetzt interessieren, was du ihr antworten würdest.
Ja, also das ist ganz typisch. Das merkt man sehr oft, dass die Kinder so zwischen 1,5, 2 Jahren, auch die, die vorher praktisch alles gegessen haben, plötzlich sehr, sehr wählerisch werden. Das erklärt man sich auch so ein bisschen aus der Evolutionspsychologie. Das ist nämlich so das Alter, wo die Kinder angefangen haben, dann zu laufen selbstständig, oder? Und gleichzeitig sind sie natürlich da noch nicht kognitiv so weit, dass sie jetzt wissen, was sie essen dürfen und was nicht. Und Kinder haben ja ein bisschen diese Angewohnheit, sich dann alles Mögliche in den Mund zu nehmen. Und da scheint die Natur ein bisschen vorgesorgt zu haben, dass die Kinder in der Phase sehr vorsichtig werden, was Geschmack, Farben etc. anbelangt. Und sie scheinen vor allem gegen Nahrungsmittel, die ein bisschen bitter schmecken, die grün sind, eine Abneigung zu haben. Und das ist durchaus sinnvoll, weil es meist in der Natur giftig ist, was so aussieht, oder? Und deswegen würde man davon ausgehen, oder, dass die Kinder oft in der Phase dann wählerisch werden und das verschwindet dann eben meistens wieder so ab dem 4. Lebensjahr, da wird der Geschmackshorizont langsam wieder weiter, die Kinder essen wieder mehr. Also das ist unterschiedlich stark, aber etwa 50% der Kinder haben so eine Picky-Eating-Phase, wo sie eben dann wirklich wählerisch sind, aber bei etwa 8% bleibt das eben dann wirklich auch bestehen. Ja, und von daher würde ich der Mutter einfach mal sagen, abwarten und Tee trinken oder wahrscheinlich kommt es dann langsam wieder.
Das ist, glaube ich, etwas sehr, sehr Beruhigendes, zu wissen, dass solche Phasen dahin gehören. Und ich finde es auch immer noch mal gut, so wirklich so eine wissenschaftliche Perspektive darauf zu bekommen, ne? Dass man nicht einfach nur so einen stärkenden Impuls kriegt, sondern hey, das hat einen Ursprung und das untermauert das Ganze noch mal und gibt noch mal ein besseres Gefühl. Das heißt, in der Phase ist das ja so ein Schutz der Natur, dass das so eine Art Angst vor dem entsteht oder ein gewisser Respekt vor dem entsteht, was neu ist, damit...
Genau, also man nennt das Neophobie oder also wirklich so diese Angst vor Neuem, die da eigentlich das Kind schützt. Bis es soweit ist, oder, dass es eigentlich von den Erwachsenen lernen kann, was man essen darf und was nicht.
Wie schlau die Natur an vielen Stellen ist. Wir beide haben ja als Eltern auch viel persönliche Erfahrung damit, wenn es dann doch bei diesen 8%, hast du gerade gesagt, bleibt und nicht nur eine Phase ist. Ne, wir beide kennen ja so diesen Frust und Höchstanstrengung, immer wieder Nahrungsmittel anzubieten, teils auf besonders kreativen Wegen und sich zu verbiegen, damit das Kind vielleicht doch die eine Erbse wenigstens mal auf die Gabel nimmt. Kommen wir mal gleich zu dieser Henne-Ei-Frage. Soll man das auch da einfach annehmen, abwarten und Tee trinken und mit den Essenswünschen des Kindes gehen oder doch auch weiter Energie ins Anbieten stecken? Was ist da so eine, hast du da so eine Grundstimmung, eine Grundmelodie, mit der du weitergehst?
Also ich denke, da macht man auch als Eltern so ein bisschen verschiedene Phasen durch, oder? Viele Eltern machen sich da unheimlich Sorgen und fangen dann auch sehr viel Druck an aufzusetzen, bitten die Kinder zu probieren. Also dieser Satz, willst du nicht wenigstens mal probieren, oder den haben wir natürlich deswegen als Titel genommen für ein Buch, weil das ganz viele Eltern sagen. Und häufig entsteht dann ein riesiger Stress am Esstisch, dass die Kinder gebeten werden, zum Teil auch ein bisschen emotional erpresst. Jetzt bin ich so lange in der Küche gestanden, hat mir so viel Mühe gegeben, dass man es mit Bestechung versucht, darfst dafür nachher ein Dessert, wenn du jetzt auf isst, etc. Oder? Und das, was ich da wirklich schwierig finde, ist, wenn das den Esstisch zu so einer Kampfzone macht. Das ist etwas, was sich dann eher sehr negativ auswirkt, oder wo die Kinder dann beim Essen per se einfach gestresst sind, das schlägt ihnen wieder auf den Appetit, auf den Magen. Viele Kinder fangen dann auch so ein bisschen an, diese Situation zu vermeiden. Also sie kommen nicht mehr gern an den Tisch. Und ich finde so, das Allerwichtigste ist wirklich, dass man schaut, dass die Situation am Tisch wieder sich entspannt und dass so das Zusammensein als Familie im Vordergrund steht und nicht, wer jetzt wie viel gegessen hat. Jetzt ist es natürlich so, dass man oft dann aus Frust in so eine andere Phase kommt als Elternteil, dass man nur noch das kocht, was die Kinder essen. Verstehe ich absolut, geht mir auch oft so. Also bei uns ist es gerade so, dass meine Frau arbeitet oft am Abend und dann koche ich eigentlich nur für mich und die Kinder. Und dann habe ich überhaupt keine Lust, irgendetwas zu kochen oder von dem ich weiß, dass sie das vielleicht nicht essen. Und nur ich dann alleine das esse, wenn wir zu zweit wären, dann würde ich wenigstens noch für meine Frau mitkochen, aber so finde ich es ganz lästig. Aber das ist eben auch ein bisschen eine Falle, weil wenn ich jetzt ein Kind habe, das so wählerisch beim Essen ist und ich koche nur noch das, was es isst, dann kommt es einfach nicht mehr in Berührung mit anderen Sachen. Und etwas, was wir aus der Forschung wissen, ist, Kinder müssen Sachen immer wieder sehen, damit eben diese Anspannung, die mit dem Neuen verbunden ist, runtergehen kann, die Kinder langsam neugierig werden und irgendwann so ein bisschen diese Schwelle kommt, wo die Kinder das Gefühl haben, jetzt will ich es doch mal probieren. Und so die allerwichtigste Strategie im Umgang mit diesem wählerischen Essverhalten, ich habe den Begriff Picky Eating nicht so gern, weil das auch diese sehr negative Konnotation hat, aber eben mit diesem wählerischen Essverhalten ist, dass man Kindern Sachen immer wieder anbietet, ohne Druck, dass sie es essen sollen. Und aber sie sollten es immer wieder zu Gesicht bekommen.
Das ist ganz spannend, dass du das sagst, denn ich kann Eltern da gut, glaube ich, nochmal aus meiner Sicht in die Perspektive, genau diese Perspektive holen. Ich habe selbst ein sehr ausgewähltes Essverhalten. Ich bin ja Autistin und das ist auch etwas, das schon, na, verwachsen tut sich's nicht. Das ist ein sensibles Feld und es bleibt ein sensibles Feld, aber man wird offener im Laufe der Zeit. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Einfach wahrscheinlich, weil du auch, wie du sagst, weil man dann bestimmte Lebensmittel einfach sehr oft gesehen hat, so diese Hemmschwelle ein bisschen abbaut und da vielleicht auch ein Reifeprozess drin steckt. Und ich bin ja in der Social-Media-Welt unterwegs und da werden einem ja manchmal, oder da gibt's ja so eine ganz große Sparte, wo Leute einfach was kochen und das ausprobieren, dann sieht's der Nächste, kocht das, probiert es aus. Und das ist ganz lustig. Ich mag zum Beispiel keine Paprika. Also Paprika ist für mich eines der absoluten, geht gar nicht. Also ich kann es im rohen Zustand, in Rot geht es, aber auch nicht immer. Aber warm zum Beispiel. Und es gibt so kleine Bratpaprikas, die, glaube ich, aus südlichen Ländern eher irgendwo kommen. Ist da, glaube ich, gehört das so tapasmäßig ist das irgendwie. Und ich habe jetzt so viele Videos davon gesehen, wie Leute da genüsslich reinbeißen, das super lecker finden, dass ich jetzt selber so denke, oh, oder du holst dir die mal und brätst die mal selber. Also ich habe wirklich, weil ich das jetzt so oft gesehen habe, wie das jemand super lecker findet, wie das jemand wunderschön anrichtet, dass ich selber, obwohl das wirklich eine meiner wirklich geht überhaupt nicht Nahrungsmittel ist, habe ich so einen innerlichen Wunsch entwickelt, das wenigstens mal zu probieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich da reinbeiße und denke, nee, genauso schlimm wie immer, ist relativ groß, aber es entsteht eine gewisse Offenheit diesem eigentlich so verhassten Lebensmittel gegenüber. Und ich glaube, dass das vielleicht auch andere kennen, die vielleicht jetzt mit Essen gar nicht so ein Thema haben, dass man solch sowas sieht immer wieder und denkt, das will ich jetzt, eigentlich will ich es jetzt auch mal probieren. Und ich glaube, also ich könnte mir vorstellen, dass das so eine ähnliche Dynamik ist, die man da als Erwachsener mal mitfühlen kann irgendwie und da noch mal besser dann auch bei seinem Kind andocken kann, dass es einfach Zeit braucht manchmal, wie du so schön gesagt hast, bis man sich sowas widmen
ja,
kann.
Du hast da noch einen du hast einen zweiten wichtigen Punkt
angesprochen. Aber selbstverständlich.
Du hast gesagt, du hast gesehen, wie die anderen das genüsslich essen. Und
ja.
Kinder orientieren sich ja auch an Modellen. Also wenn ein Effekt von dem, dass man eben weiterhin ein bisschen vielfältig kocht, oder? Und die Sachen auf dem Tisch stehen, ist eben auch, dass die Kinder sehen, dass ihre Eltern das mit Genuss essen. Und das senkt eben auch diese Hemmschwelle. Das kann eben auch in die andere Richtung gehen. Also mein Sohn, ich weiß noch, wo der etwa 4 war, guckt das so von seinem Teller hoch zu mir rüber und sagt, gell, Papa, wir Männer essen kein Gemüse. Ja, also das ist dann eben auch ein bisschen blöd, oder wenn man selber, ich mag fast kein Gemüse, oder? Und dann ist man auch kein gutes Modell natürlich für die Kinder, um das dann zu probieren. Ja.
Ja, das, tja, diese Spiegel, die man immer wieder so vorgehalten bekommt in unterschiedlichsten Bereichen des Elternseins, die sind doch eigentlich eine schöne Einladung zu reflektieren. Finde ich auch immer wieder herrlich. Du hast jetzt schon ganz toll und sehr prägnant erklärt, warum es manchmal eben eine Phase sein kann, dass Kinder in ein so sehr ausgewähltes Essverhalten rutschen, warum das da wirklich auch irgendwie ganz gewöhnlich sozusagen in die Entwicklung gehört. Was sind Gründe dafür, dass es bleibt? Gibt es da was man so, oder so Bereiche, die man da irgendwie im Blick hat?
Ja, also was ich wichtig finde, ist, dass das zu einem großen Teil genetisch bedingt zu sein scheint, wie offen Kinder prinzipiell neuen Nahrungsmitteln gegenüber sind. Also die Forschung geht da davon aus, dass etwa 60-80% der Varianz bei den Kindern durch genetische Faktoren bedingt sind. Du hast es schon angesprochen, gerade Kinder, die neurodivergent sind, die haben ganz häufig diese Tendenz. Kinder mit ADHS und noch mehr Kinder im Autismus-Spektrum. Da gibt's verschiedene Theorien, warum das so ist. Also etwas, was mir immer auffällt, ist einfach, dass gerade Menschen im Autismus-Spektrum oft eine sehr, sehr sensible Wahrnehmung haben. Also dass sie kleinste Veränderungen im Geschmack bemerken, dass sie für sie Konsistenz auch ein großes Thema ist und wie sich die beim Kauen verändert und dass man dann auch sehr schnell etwas eklig findet, oder dass diese Paprika angesprochen, dass da zum Beispiel dann sowas, wenn es gekocht ist, schlabbrig ist und dann kommt noch so eine harte Haut irgendwie so komisch dazwischen, oder? Dass man solche Sachen sehr intensiv merkt. Und da werden viele Eltern von neurodivergenten Kindern wahrscheinlich sagen, ja, man kann diese Kinder auch nicht betrügen. Also wenn ich da ein bisschen Karotte drunter mische, oder? Und denke, das schmeckt man nicht, das sieht man nicht. Dieses Kind wird das rausfiltern und es wird sagen, irgendwie ist es komisch heute und es ist anders als sonst. Und ein zweiter wichtiger Punkt ist eben genau das. Es schmeckt anders, oder? Und etwas, was man bei Neurodivergenten oft, Kindern oft findet und was in einem engen Zusammenhang steht, ist die kognitive Flexibilität. Also wie gut komme ich damit zurecht, wenn etwas von meinen Erwartungen abweicht? Und das ist etwas relativ Typisches, oder dass diese Erwartungen relativ stark sind, wie etwas sein sollte, dass es immer gleich ist. Und wenn die Abweichung da ist, dann ist es fast nicht zu ertragen. Das heißt, da gibt's eine Tendenz, vor allem Sachen zu essen, auf die man sich verlassen kann. Oder die Chicken Nuggets, die schmecken immer gleich. Bei Früchten zum Beispiel, ein Apfel kann sehr unterschiedlich schmecken. Sogar wenn ich die gleiche Sorte kaufe, oder ist er mal mehlig, mal süß, mal sauer, und ich kann mich nicht darauf verlassen, wie das schmecken wird, wenn ich da reinbeiße. Und da hat man oft auch das Problem, also zum Beispiel als Mutter oder Vater denkt man, jetzt war ich halt im Coop statt im Manor und ich habe halt die anderen Chicken Nuggets gekauft. Chicken Nuggets ist Chicken Nuggets. Aber für viele dieser Kinder, gerade im Autismus-Spektrum, ist das eben dann wirklich nicht das Gleiche, sondern das ist was völlig anderes und das wird dann auch nicht gegessen.
Das ist ja oft auch, du hast gerade dieses Safe Food angesprochen, das einfach verlässlich ist. Und es gibt ja eine gewisse Tendenz, dass dieses Safe Food nun ausgerechnet immer das Essen ist, was aus bestimmten Gründen immer gleich schmeckt, ne? Weil es einfach genormt ist, weil es aus dem Fast Food Bereich kommt und da auch immer gleich schmecken soll. Und dass die Lebensmittel, die etwas weniger verlässlich sind, was so Geschmack und Konsistenz angeht, dass das oft die sind, die wir ja gerne eigentlich auf den Teller unserer Kinder sehen wollen würden, ne? Früchte, Gemüse, gerade diese Bereiche sind ja die, wo man gut ertragen können muss, dass das eine gewisse Varianz hat. Und damit einher geht dann eben dieses Essverhalten in eine Richtung, die Eltern Sorgen macht. Einerseits, weil man natürlich irgendwie auch durch sein eigenes Wissen und sein eigenes Aufwachsen weiß, das ist jetzt eigentlich vielleicht nicht das beste Essen und das gesündeste Essen. Und damit einhergehen auch so Dinge wie, okay, was macht das mit dem Körper meines Kindes? Ist das gesund genug, in Anführungsstrichen? Oder wenn Kinder wirklich so ganz, ganz eingeschränkte Phasen haben, also meine Erfahrung ist, dass manchmal das Essen ein Spiegel für ein anderes Ding ist. Also wenn zum Beispiel gerade ein großer Umbruch ansteht, meinetwegen eine Einschulung, um mal irgendeinen Umbruch zu nennen, dann kann das sein, dass in der Zeit sich das zum Beispiel im Essen zeigt, weil plötzlich, obwohl man sich schon so ein minimales Feld erarbeitet hat und schon so diese, okay, aus jeder Lebensmittelgruppe mögen wir zumindest ein Lebensmittel, yay, dass das plötzlich wieder gefühlt 20 Schritte rückwärts geht und dann wirklich wieder nur Nudeln mit Butter geht, einfach weil an einer anderen Stelle so viel los ist, dass man da Verlässlichkeit braucht. Und dann wirklich als Elternteil die Ruhe zu haben, na, die Versorgung, das wird schon, ne, der Körper holt sich, was er braucht, das fand ich schon herausfordernd. Gibt es dazu oder hast du dazu Werte, wie man so einer Angst begegnet, die ja vielleicht nicht ganz unberechtigt ist, was das so mit dem Körper der Kinder macht und ob das
also ganz ehrlich gesagt, mich stresst als Vater. Wenn ich dann irgendwie sehe, gerade bei meinem Sohn, der hat schon wieder irgendwie keine Frucht, kein Gemüse gegessen heute, oder? Ich bin jetzt überhaupt nicht der Typ, der besonders darauf achtet oder irgendwie so 5 am Tag Regeln irgendwie. Ich denke, der Körper braucht weniger Varianz, als heute einem suggeriert wird, oder? Aber wenn es dann so gar nichts ist, dann muss ich wirklich sagen, es stresst mich. Und ich habe schon auch mit meinem Sohn dann so ein bisschen einfach, dass ich, wenn er Fernsehen guckt, oder, dann stelle ich ihm Äpfel hin und Bananen, die zwei Sachen isst er, die irgendwie aus dem Gemüse isst er gar nicht. Und sag schon auch so ein bisschen, du, gell, einfach ein bisschen für deinen Körper. Also, ja, weil ich merke, dass mir das schon auch Sorgen macht und gerade in einer Phase vielleicht, wo er ein bisschen häufiger krank ist, oder, dann denkt man sofort als Elternteil, das ist, weil er nicht gesund ist, weil ihm die Vitamine fehlen, etc. Eine Möglichkeit ist, dass man ein bisschen mithilft mit Vitaminpräparaten. Ich würde da sehr gucken, dass es gute sind, vielleicht mit der Kinderärztin drüber sprechen, welche. Aber es gibt einige Studien, die zeigen, dass diese Supplemente helfen.
Ja, also wir haben auch bei einem unserer Kinder, also beide großen Kinder sind sehr ausgewählte Esser und Esserinnen. Und da haben wir bei einem Kind, wo ich auch dachte, oh, das geht jetzt hier doch in eine Richtung, auch was Gewichtsverlust angeht und so. Ne? Das sind einfach Themen, die dann aufploppen können. Da möchte ich einfach nochmal die ärztliche Rücksprache, die haben wir gehalten. Wir haben auch, als es an einem Punkt kam, wo wir gesagt haben, oh, da brauchen wir jetzt mal genaue Werte, einfach damit man das mal lesen kann irgendwo und sich selber auch den Druck rausnimmt, den man langfristig da so mitschleppt, haben wir einmal wirklich nach Nährstoffen geschaut im Blut und da war trotz einer sehr eingeschränkten Phase alles in Ordnung. Und allein das einmal zu sehen, hat extrem geholfen. Und jetzt so mit dem Blick auf das fortschreitende Alter der Kinder, mit meiner persönlichen Biografie, weiß ich, dass es sich ein bisschen erweitert, sag ich mal. Ne? So, dass du hast vorhin gesagt, wie gut komme ich damit klar, dass doch etwas anders ist, als es vorher war. Und das ist ja eine Fähigkeit, wenn die gut begleitet wird, die sich durchaus, die reift, diese Fähigkeit. Ne? Und darum, ich schaffe es auch nicht immer, aber ich schaffe es deutlich besser als im Kindesalter, mir jetzt zu sagen, ha, das wird jetzt eine Herausforderung, das zu mir zu nehmen, aber ich weiß, das tut jetzt meinem Körper gut und ich kann das machen, auch wenn ich dabei kurz ein kleines Störgefühl im Mund habe. Und eine Möglichkeit, die ich dann mache, ich kann gut Smoothies trinken. Ich finde aber das Rumkauen auf Obst, bei mir ist es eher Obst, mit Gemüse komme ich ein bisschen besser klar. Bei mir ist Obst das Thema. Ich mag das geschmacklich sogar eigentlich ganz gerne, aber diese unterschiedlichen Konsistenzen und Schale und nee, das geht nicht. Aber wenn ich das alles, und ich habe mir wirklich irgendwann zusammen mit meinem Mann einen sehr, sehr guten Mixer geholt, der das wirklich sehr, sehr, sehr klein kriegt. Wenn ich das alles zusammenschredder, zu einer ganz feinen Masse, die eigentlich auch immer ziemlich ähnlich fein ist, das kriegt der Mixer gut hin, dann habe ich eine Form gewählt, in der ich das ganz gut zu mir nehmen kann und sogar an guten Tagen lecker finde. Gibt es ähnliche Tricks auch für den Kinderbereich? Du hast schon gesagt, man braucht überhaupt nicht damit anzufangen, irgendwas irgendwo unterzuschmuggeln und dem Kind nicht zu sagen, das geht nach hinten los. Das würde ich aus eigener Erfahrung genauso stützen. Aber gibt es vielleicht andere Möglichkeiten, da kreativer zu sein?
Also man kann, wenn man es kommuniziert dem Kind, kann man zum Teil so Brücken machen. Oder dass jetzt das Kind gerne Muffins hat und dann macht man halt einmal mit einem gewissen Gemüsesorte drin. Wenn es ähnlich aussieht, ein bisschen ähnlich schmeckt, dann kann das helfen, oder für die Kinder, um etwas Neues auszuprobieren. Oder wenn das Kind gerne Frittiertes mag, oder dass man da mal irgendein Gemüse frittiert und schaut, ob es in der Form gegessen wird. Also zum Teil kann sie die Konsistenz oder die Art, wie es angeboten wird, so ein Gefühl von Vertrautheit beim Kind wecken, oder wo es dann eher bereit ist, mal etwas Neues auszuprobieren.
Wir haben jetzt so ein geriffeltes Messer, mit dem man Äpfel in Pommesform schneiden kann. Also auch das ist oft nicht so ein langfristiges Ding, ne? Das weiß man ja dann irgendwie auch als Elternteil, das damit zu tun hat, dass das man denkt so, oh, ein neues Gericht freigeschaltet, oh super.
Ja.
Und dann geht das 2 Wochen und dann ist auch wieder vorbei. Und ich glaube, man muss auch da, wie hast du es genannt, kognitive Flexibilität oder wie heißt das? Ich glaube, die braucht man auch als Eltern.
Also, ich finde es auch wichtig, dass man als Eltern ein bisschen guckt, wie viel Energie will ich denn da rein investieren, oder? Also, dass man da ein bisschen haushaltet. Ich finde das schön, oder wenn man immer wieder solche Anläufe macht, ich habe dazu oft nicht so Geduld. Muss ich ganz ehrlich sagen, immer mir was Neues zu überlegen und irgendetwas. Und dann denke ich, muss man da so ein bisschen einen Ausgleich finden, oder wie viel investiert man jetzt in diese Sache, weil wenn man sehr viel investiert, ist natürlich auch das Frustpotenzial dann riesig.
Ja,
Also wenn ich da immer aus der Karotte noch ein Auto mache, dann ist das Kind die doch nicht etc.
Ja, das ist auf jeden Fall total ressourcenabhängig. Ne? Das ja. Also manchmal gibt's auch so Phasen, wenn ich dann so in andere Familien reinschnupper, bei Freundinnen zum Beispiel oder so, wo ich dann merke, okay, was das, also und dann gibt's den Mealplan und 20.000 und Ideen und hier nochmal. Und manchmal, gerade in so Stressphasen, denke ich mir auch eigentlich auch gar nicht so schlecht, dass es hier mal eine Nudeln mit Butter gibt. Also es gibt auch manchmal, muss ich ganz ehrlich zugeben, die kleinen Momente, wo ich denke, ach, na ja, gerade in der Phase jetzt, wir hatten gerade Zeugnisphase, Zeugnisse schreiben und so weiter, dachte ich, auch dass das hier gar nicht immer so ein Ding ist. Und ich zum Beispiel, ich gehe in einen Laden und ich weiß genau, welche Gänge ich ablaufe, was da in den Wagen kommt. Ich muss mir nicht jede Woche sonst wie viele neue Sachen überlegen. Ich habe so dieses Grundgerüst, das, darum drehen wir uns, das sind so die Abläufe. Und ab und an kommen da eben so kleine Dinge hinzu. Und wenn ich die Ressourcen habe, dann schneide ich den Apfel mal in Wellenpommesform. Und ich glaube, also das ist auch was, womit wir jetzt so einen ganz guten Weg gefunden haben. Ist sowieso meine Erfahrung. Ich weiß nicht, wie du das so mitbekommst im Austausch mit Eltern, dass, wenn man auch gut vielleicht von außen nochmal einen stärkenden Impuls bekommt, dass sich die Familien irgendwie einspielen. Jetzt gibt's ja aber auch Kontexte, in denen es nicht der eigene Esstisch zu Hause ist. Ich denke da natürlich an Kindergarten, Schule, Hort, Ganztag und Extremsituation Klassenfahrt. Ich habe in einem Interview gelesen, dass ihr eine Schlüsselerfahrung auf einer Klassenfahrt, ich glaube, es war ein Skiausflug, hattet.
Es kommt natürlich immer wieder mal auch, wenn man ein Kind hat, das so ein bisschen wählerisch ist, oder kommen natürlich auch immer Sätze von außen. Und da waren wir wirklich, war kurz vor dem Skilager und Verwandte waren zu Besuch und der eine Onkel hat dann gemeint, ja, wenn er da im Skilager ist, oder, und es halt einfach nur das gibt und er kommt hungrig von der Piste und die anderen gucken ihn komisch an, wenn er nichts isst, dann wird er dann schon essen, der Hunger treibt es dann schon rein, oder? Und mein Sohn kam einfach 3 Kilo leichter von diesen 5-6 Tagen Skilager nach Hause. Also der hat einfach nur gefrühstückt und weil es da Brot gab, oder? Und da hat er sich was reingeschaufelt und die anderen Gänge hat er dann weggelassen. Und das war für mich schon auch so ein Schlüsselerlebnis, wo man dann einfach merkt, okay, es gibt Kinder, da kann auch die Situation so sein, oder? Da kann all dieser Druck da sein und keine andere Möglichkeit. Und er wird das trotzdem nicht essen. Und das fand ich einfach auch manchmal, um das ein bisschen Menschen zu schildern, die diese Haltung haben, oder der Hunger treibt schon rein, etc. Und ein bisschen zu zeigen, nein, das ist eben nicht bei allen Kindern so.
Ich finde, da schwingt auch immer so ein bisschen mit, dieses, ja, ne, und eigentlich stellen sie sich ja ein bisschen an, ihr zu Hause könnt darauf achten, aber pass mal auf, genau. Wenn die bei mir am Esstisch sitzen oder in so einer Situation, dann wird das schon gehen. Und du hast ja vorhin die Dynamik beschrieben, dass manchmal zu sehen, wie andere etwas essen, durchaus eine Hemmschwelle abbauen kann. Also wir haben schon situativ mal, aber nicht verlässlich eben, die Situation, dass, wenn es ein bestimmtes Essen im Ganztag sehr oft gibt, Sie haben das sehr oft gesehen, dass dann eine gewisse Bereitschaft entsteht, das doch mal zu probieren und dass das dann auch okay ist. Ne? Das kann sein, ist aber in der Regel ein langfristiger Prozess und eben keiner, auf den man sich so verlassen kann. Ne? Und deswegen finde ich wichtig, auch aus pädagogischer Sicht, bin ja jetzt Lehrkraft, dass man bei Kindern, wo man weiß, das Essen ist einfach ein Thema, wirklich auch kurz vor so einer Klassenfahrt, einem Skilager, den Austausch einmal sucht und vielleicht darum bittet, dass die Lehrkraft oder eine der Personen, die da einfach mit sind als Betreuungsperson, kurz irgendwie ein Auge drauf hat. Ne? Oder man kann zum Beispiel, wenn es sowas ist wie Brötchen, ne, ich glaube, in dem Interview von dir stand, Marmeladenbrötchen gingen und die waren verlässlich, dass man vielleicht einfach mit dem Küchenpersonal kurz ausmacht, dass es die dann halt einfach auch am Abend zur Verfügung gibt, ne, dass das Kind gut gerüstet ist. Das sind, weil es oft nicht super fancy Lebensmittel sind, sondern welche, die relativ leicht zur Verfügung stehen, würde ich auf jeden Fall da auch ermutigen, in den Kontakt zu gehen und zu sagen, hey, die drei Lebensmittel gehen. Manche geben auch zum Beispiel das Lieblingsmüsli des Kindes mit, was dann nur noch schnell mit Milch aufgefüllt werden muss. Und dann ist es halt eine Woche das. Aber Hauptsache, das Kind ist eben versorgt. Auf jeden Fall. Ja.
Das finde ich irgendwie, gerade wo du das sagst, auch noch witzig, oder? Weil so ein Vorwurf, den man ja oft hört als Eltern, ist, dass man das Kind verwöhnt. Und eigentlich finde ich das gar kein verwöhntes Verhalten, wenn jemand so langweilig und einseitig ist und zufrieden ist, wenn er ein Stück Brot bekommt, oder?
Ja, total.
Es ist ja nicht so, dass die Kinder irgendetwas ganz Besonderes verlangen, sondern wirklich, mein Sohn ist dann glücklich, wenn er einfach ein Stück Brot bekommt.
Definitiv. Und jetzt hast du vorhin schon angesprochen, dass man sich gerne auch mal Kommentare anhören darf von außen. Das finde ich auch nochmal so abschließend etwas, das so den weiteren Weg bestimmt. Ne? Man ist ja selber eben auch mal, sagst du ja selber, manche Dinge stressen einen immer mal wieder, ne? Die gehen nicht so weg oder diese Zweifel, die dann doch mal ab und zu hochkommen. Und dann kommt ein blöder Kommentar von außen, der natürlich genau in diese Kerbe haut. Hast du für dich einen Weg gefunden, damit umzugehen?
Meistens stresst mich nicht, außer ich fühle mich, es ist etwas, was mich wirklich so trifft, weil ich das selber auch denk, oder? Aber ich find's hilfreich, wenn man einfach mal aufschreibt, ganz in einem ruhigen Moment, wie will man darauf reagieren, oder? Eine wichtige Frage finde ich immer, bei wem lohnt es sich, wirklich in die Tiefe zu gehen? Oder dass man vielleicht merkt, nein, also bei meinen Eltern oder eigenen Eltern, da möchte ich das wirklich, weil die Kinder auch dort sind, weil da viel Kontakt ist, weil sie mir wichtig sind, das wirklich mal in die Tiefe besprechen. Da würde ich wirklich dann auch mal vielleicht fragen, ob sie bereit sind, sich auf die Literatur einzulassen, mal so etwas zu lesen, ob wir uns austauschen können. Vielleicht aber auch gucken, machen sie andere Erfahrungen, oder? Ist das Kind dort offener? Oder was ich auch dort sehr spannend finde, ist zum Beispiel, ich habe mich mal mit meinen Eltern ein bisschen intensiver ausgetauscht, was ist mein Kind bei ihnen, oder? Und gemerkt, ah, da gibt es ein paar neue Nahrungsmittel, die wir auch integrieren können bei uns. Und dann gibt es natürlich noch viele Leute, wo ich einfach finde, hey, da ist es auch wichtig, mal aufzuschreiben, die dürfen das denken, oder? Und ich muss das nicht ändern, wenn halt irgendwie wieder so ein Zettel kommt, wie das Znüni aussehen soll, dann setze ich mich halt drüber hinweg. Und wenn dann eine persönliche Meldung kommt, dann sage ich, ja, mein Kind isst aber diese Sachen nicht und es muss trotzdem was essen. Und dann denkt vielleicht die Kindergärtnerin oder sonst jemand, dass das jetzt ein bisschen doof ist, oder? Und das darf sie. Also da finde ich manchmal gut, schon nach Person zu unterscheiden. Und wenn es häufig ähnliche Vorwürfe sind, kann man natürlich auch einfach mal sagen, was wird gesagt und wie würde ich gerne darauf reagieren. Man schreibt sich einen Satz auf, oder, mit dem man zufrieden ist, damit einen diese Situationen nicht so auf kaltem Fuß erwischen. Ich finde immer, wenn man ein bisschen vorbereitet ist und seine Konter hat, dann wird es auch einfacher.
Ja, ich finde ganz, ganz wichtig, was du sagst, gerade was so diese Brotboxen angeht, so heißt das hier, ne? Pausenboxen, Brotboxen. Da gibt es ja wirklich die Brotbox-Polizei mittlerweile in der Schule und ich finde auch total in Ordnung, da so einen gewissen Bildungsauftrag, da schwingt ja ein Bildungsauftrag mit, den wir auch haben, ja, ne? Dass wir über gesunde Ernährung aufklären, das ist auch total wichtig. Aber an der richtigen Stelle zu sagen und offen zu sein für, okay, da kann ich aber nicht das Gießkannenprinzip machen. Ne? Manche Kinder haben da ein sehr eigenes Verhalten. Und am Ende ist es die Verantwortung der Eltern und denen darf ich da vertrauen. Ne? Das möchte ich gerne als Impuls hier mitgeben für die Lehrkräfte. Mhm. Und Eltern, du hast es so schön gesagt und ich finde immer dazu den Satz so schön, Eltern dürfen sich immer wieder daran erinnern, dass sie im Team ihres Kindes spielen und nicht im Team der Erzieherin. Ne, man kann immer in einen freundlichen Austausch gehen, aber letztendlich spiele ich in diesem Team und für das setze ich mich ein und suche Wege für Akzeptanz. Lieber Fabian, wir sind am Ende dieses Podcasts und der heißt ja Ein Kopf voll Gold. Und darum gibt's hier am Ende immer so einen kleinen positiven Impuls. Du siehst jetzt ein Elternteil, das gerade ziemlich im Sorgenkarussell hängt, was das Essverhalten des eigenen Kindes angeht. Und du hast jetzt die Chance, einen ganz besonders stärkenden Impuls, einen stärkenden Satz mitzugeben. Welcher wäre das?
Hui.
Du darfst kurz überlegen.
Ich finde halt immer, wenn so etwas da ist, das ist auch eine Möglichkeit, wo man für sich selber Klarheit schaffen und dann mutig nach vorne gehen kann. Und dass man das wirklich für sich mal überlegt, wie wollen wir damit umgehen, oder? Und das auch als Möglichkeit sieht, das dann ein bisschen mutig zu vertreten.
Sehr gut.
Und ich finde, das ist wirklich auch etwas, wo das noch was Letztes in diesem Punkt, oder wie will ich damit umgehen? Ich kann das auch als Möglichkeit sehen, so ein bisschen gestärkt zu werden in meiner Haltung. Ja.
Das ist ein Punkt, den ich daraus sehr gezogen habe, ne? Nein zu sagen, einzustehen, auf das eigene Gefühl zu vertrauen. Das fühle ich sehr. Ein ganz toller Impuls zum Abschluss. Fabian, danke, dass du zu diesem Thema, das ja doch dann letztendlich irgendwann mal recht viele Familien betreffen kann, zumindest für eine gewisse Zeit, dass du da Mut gemacht hast. Und wer sich mit seinem Kind mal von gelöster, humorvoller und sogar in Fäkalsprache geschriebener Seite nähern möchte, diesem Thema Essen, dem möchte ich das Kinderbuch Willst du nicht wenigstens mal probieren ganz, ganz doll ans Herz legen. Wir haben hier an einigen Stellen herzlich gelacht oder sogar auch ein bisschen, darf man das schreiben, gefragt. Und mehr möchte ich nicht verraten. Schaut selber rein. Alles Weitere zu Fabians wertvoller und sehr, sehr vielseitiger Arbeit. Ich musste wirklich überlegen, was ich am Anfang alles reinnehme. Findet ihr in den Shownotes. Ich bin treuer Fan. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, so wird es euch dann auch gehen. Also viel Spaß beim Stöbern. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin.
Ein Kopf voll Gott. Was neurodivergente Kinder brauchen. Und wie wir sie stärken können.
Ein Kopf voll Gold.